The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 22. Oktober. Frieden. Das will Donald Trump im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Doch immer wieder agiert der Friedenstäuberich im Weißen Haus, als nutze er den Ölzweig im Schnabel für Stockhiebe gegen das angegriffene Land. So hat sich Trump laut Medienberichten beim jüngsten Besuch des ukrainischen Präsidenten die russische Position zu eigen gemacht. Wenn die Ukraine sich nicht auf die Forderungen Putins einlasse, könne der das Land zerstören. Zur Erinnerung, noch vor 4 Wochen hatte Trump erklärt, Russland führe seit 3,5 Jahren einen Krieg, den, Zitat, eine echte Militärmacht in weniger als einer Woche hätte gewinnen können. Und das Land erscheine wie ein zahnloser Tiger. Jetzt aber soll der US-Präsident von Selenskyj verlangt haben, Russland den gesamten Donbass zu überlassen. Also kampflos ein Gebiet abzutreten, das das russische Militär nicht vollständig besetzt hat und das in Putins Hand eine strategisch gute Ausgangsposition wäre, um weiter in den Norden und Westen der Ukraine vorzustoßen. Nach dem Treffen mit Selenskyj allerdings erklärte Trump gegenüber Journalisten:
"We think that what they should do is just stop at the lines where they are, the battle line. You have a battle line right now. The rest is very tough to negotiate."
Also die Ukraine und Russland sollen die Kämpfe entlang der derzeitigen Frontlinie beenden. Alles andere wäre schwierig zu verhandeln, so Trump. Auf diesen Vorschlag beziehen sich nun Selenskyj und die europäischen Länder, die sich als Koalition der Willigen in der Unterstützung der Ukraine verstehen, darunter Deutschland. In einer gemeinsamen Erklärung, die gestern veröffentlicht wurde, heißt es: "Wir unterstützen die Position des US-Präsidenten, dass die Kämpfe sofort beendet werden sollen und die aktuelle Kontaktlinie der Ausgangspunkt für Verhandlungen sein sollte." Zugleich wird in der Erklärung betont, Moskau sabotiere durch Verzögerungstaktiken echte Friedensbemühungen. Die Ukraine sei die einzige Kriegspartei, die wirklich Frieden wolle, während Putin weiterhin auf Gewalt und Zerstörung setze. Das jetzige Agieren Moskaus bestätigt das. Ein Treffen des amerikanischen Außenministers und seines russischen Kollegen, das eigentlich in den kommenden Tagen stattfinden sollte, als Vorhut für den von Trump angekündigten Gipfel mit Putin in Budapest, dieses Treffen wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Das russische Außenministerium erklärte dazu, man könne nichts verschieben, das nicht vereinbart worden sei. Und auch einem Waffenstillstand erteilte man eine Absage. Ein Waffenstillstand würde jetzt nur eines bedeuten, dass ein großer Teil der Ukraine unter der Kontrolle eines Nazi-Regimes bleibt, so Russlands Außenminister Lavrov. Gestern Abend hieß es dann aus dem Präsidialamt in Washington, ein Treffen von Trump und Putin sei in naher Zukunft nicht geplant. Dabei hatte der US-Präsident selbst noch vergangenen Donnerstag erklärt: So bleibt Stand heute festzuhalten. Trumps Friedenspolitik bezüglich des Krieges in der Ukraine gleicht einem Taubenschlag. Viel Geflatter und viel Gegurre. Und davor sitzt ein russischer Diktator, der hin und wieder Brotkrumen wirft. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Psychologe und Mitbegründer des renommierten Rheingold-Instituts, Stefan Grünewald, analysiert, warum aktuell viele Menschen zur AfD rübermachen.
Also viele Menschen haben das Gefühl, so kann es nicht weitergehen. Das Land steckt fest, sie selbst stecken fest. Und in dieser gestauten Bewegung wirkt auf einmal die AfD als Korkenlöser, als eine Partei, der man mitunter mehr Aufbruch und Neuland zutraut als den etablierten Parteien.
Börsenreporterin Anne Schwedt nimmt die neuen Zahlen von Netflix unter die Lupe. Außerdem, Deutschland hat einen neuen Importschlager und wir gedenken all jener heroischen Preisträger, die sich weigerten, den Preis anzunehmen. Die AfD wächst. In den Umfragen steht sie laut INSA bei 27% und sie nimmt immer mehr Raum im politischen Diskurs ein. Sie profitiert von einem Klima der Verunsicherung, in dem viele Halt, Orientierung und einfache Antworten suchen. Die gegenwärtige Krise ist dabei aber offenbar mehr als eine politische. Sie ist auch eine seelische Krise. Und niemand hat diese Seele der Deutschen so präzise vermessen wie Stefan Grünewald. Als Psychologe, Autor des Buches Wir Krisenakrobaten, Psychogramm einer verunsicherten Gesellschaft und Mitbegründer des Rheingold-Instituts, führt er seit Jahrzehnten tausende Tiefeninterviews, um herauszufinden, was uns bewegt. Am Sonntag hat er beim CDU-Präsidium seine Erkenntnisse zur wachsenden Entfremdung vieler Bürgerinnen und Bürger von den Parteien der demokratischen Mitte vorgestellt. Und darum geht es auch in seinem aktuellen Buch Wir Krisenakrobaten und wie Menschen versuchen, zwischen Angst, Erschöpfung und Orientierungslosigkeit ihr politisches Gleichgewicht zu halten. Darüber habe ich mit ihm gesprochen. Die Dynamiken, die hinter dem Erstarken der AfD stecken und wie sich die nicht nur politisch, sondern auch psychologisch erklären lassen. Und unser Gespräch, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Grünewald.
Guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Grünewald, Sie haben in Ihrem Buch Wir Krisenakrobaten, Psychogramm einer verunsicherten Gesellschaft, unter anderem analysiert, warum Wähler aus dem bürgerlich-konservativen Lager in den vergangenen Jahren ihre Stimme der AfD gegeben haben. Zu welcher Erkenntnis sind Sie da gelangt?
Grundsätzlich haben die Menschen das Gefühl, dass die Probleme unwandelbar sind. Es gibt globale Probleme wie den Krieg in der Ukraine, den Klimawandel im Hintergrund, die Migrationswellen, wo die Menschen die Hoffnung verloren haben, dass da eine Abhilfe geschaffen werden kann. Diese Probleme haben eine Zombie-Qualität. Die Menschen ziehen sich ins Private, ins Schneckenhaus zurück. Das führt aber dazu, dass man vieles da draußen ausblendet. Gleichzeitig erlebt man aber, die Schneckenhauswirklichkeit ist bedroht durch Inflation, durch die marode Infrastruktur, durch die Frage, ob man überhaupt noch verteidigungsfähig ist. Auch die Wirtschaft, die bereitet zunehmend Sorgen, es gibt ein gewisses Unsicherheitsgefühl. Sie flüchten sozusagen sich in eine Art Nachspielzeit. Also die Zeitenwende, die der Kanzler Scholz vor 3 Jahren ausgerufen hat, hat psychologisch nicht stattgefunden, sondern die Menschen hoffen, die vertrauten Zustände noch mal ein paar Monate aufrechterhalten zu können. Und davon profitiert auch die AfD, weil diese Nachspielzeit wird gefüllt durch einen Blick in den Rückspiegel. Zum Teil werden Aufbruchserfahrungen, Geborgenheitserfahrungen der 70er, 80er und 90er Jahre reaktiviert und sozusagen von dem gedanklichen Auge ausgespielt. Und eines der wichtigen Versprechen der AfD ist, mit uns kehren wir in alte Stabilitäten und Seligkeiten zurück.
Das heißt, der Vertrauensverlust in die handelnden Akteure, in die Regierenden, der ist da, weil man glaubt, dass sie auch nicht in der Lage sind, die komplexen Probleme dieser Zeit zu lösen.
Ja, ich glaube, die Politik hat lange eher beschwichtigend agiert. Scholz hat ja auch sozusagen seine Zeitenwende-Rede direkt mit dem Doppelwumms konterkariert. Bei der aktuellen Koalition war ja auch erst der Eindruck, da kommt jetzt ein komplett neuer Wind. Die Probleme werden offen ausgesprochen und angepackt. Aber da erlebte man auch mit dem Sondervermögen, dass jetzt nicht sozusagen der Knüppel aus dem Sack kommt und eine Entschiedenheit, die uns alle mitnimmt, die uns allen was abverlangt, da ist, sondern dass der Goldesel sozusagen reaktiviert wird. Und dieses Gefühl, was ich beschrieben habe, Rückzug, keine Zukunftsperspektive, Blick in den Rückspiegel und hoffen, dass wir in der Nachspielzeit durch Geldgeschenke die Wirklichkeit stabilisiert haben, führt zu einer gestauten Bewegungsenergie. Also viele Menschen haben das Gefühl, so kann es nicht weitergehen. Das Land steckt fest, sie selbst stecken fest. Und in dieser gestauten Bewegung wirkt auf einmal die AfD als Korkenlöser, als eine Partei, der man mitunter mehr Aufbruch und Neuland zutraut als den etablierten Parteien.
Aber ist das nicht ein Widerspruch, wenn die AfD wahrgenommen wird als zurück in die Vergangenheit, so wie es früher einmal war, und dass man das gleichzeitig mit Aufbruch gleichsetzt?
Also die AfD schafft es, ganz viele Widersprüche zu verlöten, weil sie ja sozusagen dadurch, dass sie im sicheren Ende hinter der Brandmauer sitzt, eine Projektionsfläche für all die Erwartungen ist. Auf regionaler Ebene ist sie eine Kümmerpartei. Man hat das Gefühl, die ist offen, die ist ansprechbar. Auf anderen Ebene ist sie eine Partei, die sozusagen frischen Wind reinbringt für einige Wähler. Ist sie so eine Partei, die auch das System, was uns so verlassen und gekränkt hat, zerstört, was auch mit einer gewissen Genugtuung dann erlebt wird?
Ist die Brandmauer, die die Parteien der demokratischen Mitte ja nehmen, um sich vor der AfD zu schützen, gleichzeitig das Problem, die Menschen, die sich zur AfD aufgemacht haben, auch wieder zurückzugewinnen?
Ja, ja und nein. Also die Brandmauer, die ja auch von der CDU nicht in Frage gestellt wird derzeit, führt aber dazu, dass eine fast Verpflichtung oder eine große Sehnsucht entsteht nach einer richtungsgebenden Geschlossenheit. Also die Sehnsucht ist groß, dass Probleme klar benannt werden, dass auf einmal eine Handlungsdirektive erfolgt, dass man spürt, wie in der Energiekrise, es gibt ein großes Projekt, das sinnvoll ist, wo wir alle beteiligt sind, und wenn wir da gemeinsam mitmachen, dann schaffen wir auch, dass wir da gut durch den Winter kommen. Also diese Sehnsucht nach einer richtungsgebenden Geschlossenheit wird aber dann destabilisiert, wenn man merkt, wie in der Ampel ist jetzt so ständig Zwist und Zank angesetzt da. Und Zank ist was anderes als Streit. Die Wähler akzeptieren Streit, wenn sie merken, dass Streit dem Perspektivwechsel und einem produktiven Kompromiss dient. Häufig haben die Wähler aber das Gefühl, da geht es nur darum, Bitternis abzusondern, den anderen klein zu machen. Und das wirkt dann unproduktiv. Das heißt, in dem Maße, wo es der Koalition gelingt, jetzt durch klare Problembenennungen und Handlungsdirektiven diese richtungsgebende Geschlossenheit an den Tag zu legen, in dem Maße wird die AfD entzaubert. Wenn aber das Gefühl obsiegt, die werden sich auch nicht einig und das Land kommt nicht von der Stelle, dann dient die AfD als Projektionsfläche, da hat man das Gefühl, die würden es im Zweifelsfall besser können.
Wenn man jetzt die Wähler nimmt, die bisher Parteien der demokratischen Mitte gewählt haben und zur AfD rübergemacht haben, haben diese Wähler nicht aber auch ein Störgefühl bei der AfD, wenn es zum Beispiel um das Pro-Russische geht, das Anti-NATO-Verhalten der AfD? Also gibt es da auch Störgefühle, wo vielleicht die anderen Parteien ansetzen können, um diese Wähler zurückzugewinnen?
Ja, also das, was uns in vielen tiefen Interviews, und das beschreibe ich auch im Buch, begegnet ist, dass die Menschen sagen, ja, wir wollen die AfD sozusagen nicht als regierende, verantwortliche Partei haben, sondern da wird eher so ein Bild benutzt, der Kanzler soll sozusagen die AfD als Kampfhund an die Leine nehmen. Das heißt, er soll weiter die Geschicke führen, aber die AfD soll die etablierten Parteien auf die richtige Fährte führen und die soll auch mal anschlagen, wenn ein Missstand droht. Also ich glaube, viele AfD-Wähler sind gar nicht überzeugte AfD-Wähler, sondern sie hoffen, eine Wandlung der Verhältnisse hinzubekommen. Und da ist sozusagen die Brandmauer aus deren Perspektive ein Problem. Gesamtgesellschaftlich beschreibe ich in meinem Buch, es gibt eine soziale Brandmauer, die wir einreißen sollten, weil die Menschen beschreiben uns in den tiefen Interviews, dass sie immer stärker dazu übergehen, all diejenigen im Bekanntenkreis, die eine andere Meinung haben, die anstrengend sind, auszusortieren. Und das führt dann dazu, dass auf der anderen Seite diejenigen, die jetzt im Bekanntenkreis vielleicht mal eine konservative Position oder eine AfD-nahe Position geäußert haben, die werden nicht mehr einbezogen, die sind nicht mehr im Gespräch drin, die werden gedisst oder gecancelt und denen bleibt fast nichts anderes übrig, als sich eine alternative Heimat zu suchen. Das machen sie auch gekränkt und mitunter geraten sie dadurch in einen Selbstkorrumpierungsprozess. Das heißt, sie erleben auf einmal, jetzt bin ich in einer alternativen AfD-Heimat, da werde ich mit Positionen konfrontiert, die mir überhaupt nicht behagen. Aber um nicht wieder die Heimat zu verlieren, übernehmen sie schrittweise diese Position. Das heißt, es ist ein gesellschaftlicher Auftrag, sozusagen als Gemeinschaft wieder im Gespräch zu bleiben, Andersdenkende als Person gegenüberzutreten, deren Meinung zwar nicht geteilt wird, aber die man als Person respektiert.
Herr Grünewald, ich danke Ihnen sehr für diese Gedanken und Analysen und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag.
Ich habe zu danken, Frau Rosenfeld.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da läuft weiterhin die Berichtssaison und heute schaut unsere Börsenreporterin Anne Schwedt auf die neuen Zahlen von Netflix. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, Netflix hat neue Zahlen vorgelegt und die sind gemischt ausgefallen. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um rund 17%, angeführt von steigenden Abo-Einnahmen und stark wachsenden Werbeerträgen, vor allem in den USA und Europa. Trotzdem blieb der Gewinn hinter den Erwartungen zurück, weil das Unternehmen wegen eines Steuerstreits in Brasilien eine einmalige Belastung verbuchen musste. Das drückte die operative Marge spürbar unter die Prognose. An der Börse kam das gar nicht gut an. Die Netflix-Aktie verlor nachbörslich rund 6,4%. Analysten betonen aber, dass die Wachstumsstory intakt bleibt. Das Werbegeschäft legt um fast 50% im Jahresvergleich zu und für das vierte Quartal rechnet Netflix bereits wieder mit zweistelligen Umsatzplus. Unterm Strich zeigt sich also, der Streaming-Riese bleibt auf Wachstumskurs, auch wenn kurzfristige Sonderfaktoren das Ergebnis trüben. Entscheidend wird jetzt, ob Netflix seine neue Werbestrategie und geplante Preiserhöhungen weiter so erfolgreich umsetzt und damit die Anleger wieder überzeugen kann, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass die Kraft des Nein-Sagens die größten Geschichten schreiben kann. Vor über 60 Jahren, im Herbst 1964, hieß es aus dem Presseamt der Schwedischen Akademie, der Literaturnobelpreis geht an den französischen Schriftsteller und Philosophen Jean-Paul Sartre. Und Sartre, der sagte Nein. Bürgerliche Institutionen waren für ihn Spießbürgertum. Und von dem wollte er sich eben nicht auszeichnen lassen. Ein Schriftsteller, so Sartres Erklärung, der politisch oder literarisch Stellung nimmt, sollte nur mit den Mitteln handeln, die Design sind, mit dem geschriebenen Wort. Eine Ohrfeige für die Akademie und ein Nein für die Geschichte. Und solche Neins gab es immer wieder auf den Bühnen großer Preisverleihungen. Sogar der Friedensnobelpreis wurde schon abgelehnt. Gemeinsam mit dem amerikanischen Außenminister Henry Kissinger sollte der vietnamesische Politiker und Hauptverhandler im Vietnamkrieg Le Duc Tho den Friedensnobelpreis erhalten. Letzterer aber fand, echten Frieden gab es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Kissinger dagegen nahm an, aber auf Distanz. Zur feierlichen Zeremonie in Oslo tauchte er selbst nicht auf. Und dann gibt es da noch einen, der in der Reihe der nicht angenommenen Preise selbstverständlich nicht fehlen darf.
Ich möchte niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch ganz offen sagen, ich nehme diesen Preis nicht an.
Die Worte des großen Marcel Reich-Ranicki, sie werden wohl für immer nachklingen. Und falls Sie selbst einmal in die Verlegenheit kommen sollten, einen Preis abzulehnen, dann denken Sie doch an den Literaturkritiker und seien Sie in Ihrer Begründung:
Bitte, bitte, bitte nicht zu hart. Ja.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Sich die Liebe von Susi und Strolch ohne ein ganz bestimmtes Gericht vorzustellen.
Schön.
Wer erinnert sich nicht an die Szene, die Spaghetti Bolognese berühmt machte? Ein Nasenstups gegen die Bulette, ein romantischer Nudelkuss und schon war das Herz der Cocker-Spaniel-Dame Susi erobert. Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Und bei solchen Erfolgsgeschichten wundert es kaum, dass die Pasta auch auf deutschen Tellern sehr geliebt wird. Und diese Zahl liefert den Beweis. 470.000 Tonnen Nudeln wurden im letzten Jahr nach Deutschland importiert. Die meisten davon natürlich aus Italien. Ein neuer Rekord für die Pastaindustrie. Spaghetti, Penne, Farfalle, Ravioli oder Linguine. Egal in welcher Form, die Nudel, sie löst Glücksgefühle aus. Und auch wenn sie vielleicht für das ein oder andere Kilo mehr sorgt, können und wollen die Grand Dames dieser Welt nicht widerstehen. Oder wie die italienische Filmdiva Sophia Loren einmal ihre Figur kommentierte. Alles, was Sie hier sehen, verdanke ich der Spaghetti. Und das ist einfach nur Felicità. E tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. E la pioggia che scende dietro alle tende la felicità. E abbassare la luce per fare pace la felicità.